Wir danken dir für die Verheißung, Herr, dass du uns nie allein lassen wirst, dass du mit uns sein wirst. Das hast du deinen Jüngern verheißen. Du hast auch gesagt, wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, willst du in ihrer Mitte sein. Schenke doch, dass wir deine unmittelbare Gegenwart heute Abend wieder aufs Neue erleben. Wärme unsere Herzen, rühre ein jedes Herz an. Du weißt, was ein jeder braucht. Und wir dir überbitten und verstehen. Und lass dieser heutige Abend, wenn es auch nur ein einziger ist und nur kurze Zeit, von größter Bedeutung sein für den Rest unseres Lebens und nicht nur für die jetzige Zeit, sondern auch für die Ewigkeit. Amen. Nun zu unserem Text für den heutigen Abend, den wir aufgezeichnet finden im Römerbrief, Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Soweit. Der erste Punkt, die er zuvor ersehen hat. Dies ist ein wunderbares Wort. Man kann es fast nicht fassen, dass Gott schon uns ersehen hat, erkannt hat, vor Grundlegung der Welt. Da hat Gott uns schon gesehen, da hat Gott uns schon erkannt. Ist das nicht wunderbar, dass der Mensch in Gottes großen Ratschluss und ewigen Plan nicht nur ein Nachgedanke war, sondern dass sich sozusagen, dass sich schon um den Menschen gekreist hat. Und wenn wir vielleicht sagen, den Menschen, das geht vielleicht über unsere Köpfe hinweg, aber es ist gut, wenn Sie dieses vernehmen, dass Gott Sie schon im Auge hatte, dass Gott Sie schon gesehen hatte, dass Gott Sie schon erkannt hatte, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt mit Ihnen gerechnet hat und dass Sie schon zu der Zeit, vor dem er Himmel und Erde geschaffen hat, mit ihnen sich bewegt hat und dass sie ein Teil seines Planes waren. Das ist etwas Unbegreifliches. In Durban haben wir eine Frau.
Sie ist eine Mischlingfrau.
Ich sag Mischling.
Zwischen Weiß und Schwarz. Die hat vor einigen Jahren plötzlich, unerwartet, eine Einladung bekommen von der Königin in England. Die jetzige Königin. Sie kannte sie nicht, hat gar nicht mit ihr gerechnet. Die Wahl war nicht ein Teil ihres Lebens. Wie? Wusste sie auch nicht. Sie kam zu mir und sagte, Erlo, schau mal, hier ist eine Einladung. Ich bin von der Königin eingeladen, dass ich sie besuchen soll. Ich sag, woher? Wieso? Woher kennt sie dich? Sie sagt, ich weiß das auch nicht. Aber plötzlich bekam ich einen Brief mit meinem Namen, meiner Adresse drauf. Und als ich den Briefumschlag öffnete, war es eine persönliche Einladung von der Königin. Sie war so wie in den Wolken. Sie konnte da nicht überall wegkommen. Das war ihr so was Großes. Sie konnte fast nachts nicht schlafen, je näher der Tag kam. Ich sag, was machst du, nimmst du es an? Sie sagt, selbstverständlich, ich wäre doch ein dummer Esel, wenn ich das nicht täte. Ich wäre ja ein Narr. Die Chance, die Gelegenheit meines Lebens vorbeizugehen lassen, auf keinen Fall. Lässt auch deinen Mann zu Hause? Ja, sagt sie, diesmal muss er zu Hause bleiben. Ich habe etwas Wichtigeres als das. Und sie sagt, weißt du, was ich tue? Ich nehme dieses Buch mit, Gott unter den Zulus, natürlich nicht auf Deutsch, in Englisch. Und wenn ich bei ihr bin, dann gebe ich ihr das Buch. Das muss sie lesen. Die muss wissen, was Gott hier in unserem Lande wirkt. Und mein Gebet ist, sagte sie, dass das Frucht bringen wird in ihrem Leben für die Ewigkeit. Und das hat sie auch gemacht. Nun kann man vielleicht es verstehen, wenn eine Frau, die eingeladen ist von der englischen Königin, so erfreut war über die Einladung und dass ihr das, was so was Großes war, mit Recht ist das auch etwas Großes. Ich denke sogar, wäre es ja schon eine Ehre auch für einen Mann. Aber heute Abend geht es nicht nur um eine Einladung von der königlichen Familie Englands, sondern der königlichen Familie im Himmel, des dreieinigen Gottes, der nicht nur ihre Frau einlädt, sondern sie persönlich zu einem persönlichen Interview, Besuch, zu einem persönlichen, intimen, innigsten Verhältnis. Und hier hat er uns zuvor ersehen, in der griechischen Sprache bedeutet das Wort im Voraus wissen, sehen, erkannt. Das sind alles Worte, die in dem Urtext eingeschlossen sind. Und das Wort erkennen in der griechischen
und biblischen und hebräischen Sprache. Geht sie tief. Da vereinigt sich Gott mit dem Menschen und vereinigt sich Gott mit ihnen. So wie es im Propheten heißt, ich will mich mit dir verloben. Das kann der Junge dem Mädchen sagen. Das haben sie vielleicht mal ihrer Frau gesagt. Aber das ist nicht das Ende vom Lied. Da wartet man darauf, was sie sagt, was sie darauf erwidert. Was haben Sie schon darauf erwidert? Was haben Sie schon in Ihrem Leben dazu gesagt? Zu dieser Tatsache, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt, Himmel und Erde, Sie im Auge hatte und ein persönliches Verhältnis mit Ihnen haben wollte. Und dass in seinem ewigen Plan und Ratschluss sie Teil seines Lebens sein sollten. Wie traurig, dass das manchen Menschen nichts angeht. Der versteht das nicht. Der hat keine Zeit dafür. Zeit natürlich für alles. Aber nicht Zeit für den Schöpfer, der Zeit hatte für Sie vor Grundlegung Himmels und der Erde. Gott sollte Ihr Ein und Alles sein. Und dass keine Frau, kein Kind, nichts in dieser Welt ihm gleich ist. Ob wir jung oder alt ist, dass er in allem den Vorrang hat. Ich habe schon mal auf einer Reise hier in Europa erzählt von den zwei deutschen Brüdern, die ausgewandert sind nach Amerika. Die hatten nichts, als sie begannen. Und dann begannen sie in Amerika ein neues Leben. Haben Deutschland verlassen, Amerika ihre Heimat gemacht und haben gesagt, so, der eine Bruder dem anderen, nun packen wir etwas an und machen wir etwas. Und tatsächlich ist es ihnen gelungen. Sie waren mit Herz und Seele dabei. Sie hatten keine Zeit für zum Heiraten, es gibt solche Menschen, die etwas Wichtigeres haben als nur Frauen im Kopf. Gesegnet sind solche Männer. Besonders, wenn Jesus Christus an erster Stelle steht. Aber bei diesen Männern war nun ihre Arbeit, ihr Business über alles. Hat nicht lange gedauert, da waren sie Millionäre. Und bald darauf Multimillionäre. Und sie haben für ihre Arbeit Tag und Nacht gelebt. Und dann starb der eine. Und hinterließ seinem Bruder das ganze Erbe. Sie hatten ja keine Eltern mehr. Hatten keine Frau und keine Kinder. Nicht lange darauf starb auch der andere Bruder. Und dieser Bruder hatte einen Neffen. Die hatten einen Bruder hier hinterlassen in Deutschland. Und der hatte einen Sohn. Da hat der diesem Bruder hier, diesen Neffen, Bruders Sohn,
das ganze Erbe vermacht. Und als er tot war, hat sein Rechtsanwalt, sein Advokat, in einen registrierten Brief gesandt, aber nicht genug Postmarke drauf getan. Und da ließen sie ihn wissen, hier ist ein Brief für dich, aber du musst noch einige Pfennige dazu bezahlen. Woher kommt der Brief? Ja, von Amerika. Der dumme Mann, der mir den Brief geschrieben hat, der kann ihn wieder bekommen. Erwartet er tatsächlich, dass ich noch einige Pfennige ausgeben soll dafür? Und hat den Brief nicht angenommen. Die ist eine wahre Geschichte, kein Märchen. Und der Brief wurde zurückgeschickt, nicht angenommen. Er ging zu seinen Freunden und erzählte ihnen von dem Narren in Amerika, der ihnen einen Brief schreibt und er sollte noch einige Pfennige dazu schreiben. Er sagt, das tue ich nicht. Er war noch ein junger Mann, so wie einige junge Menschen, bei denen alles auf den Kopf steht. Die haben verrückte Ideen. Die Eltern bedeuten nichts. Das Elternhaus bedeutet nichts. Die Eltern können eine Firma haben. Die leben nur für die Haare. Und wenn sie Männer sind, ein Schweineschwanz und so weiter. Oder Pferdeschwanz, ich weiß nicht, wie man das genau schreibt. Und auf den Straßen mit einem Hühnerschreck. Wie nennt man die kleinen Motorbikes, die die Hühner erschrecken? Und das ist das Leben, A bis Z. Die Vernunft ist von ihnen gewichen. Und solche Flegel war dieser Junge. Nach 30 Jahren, über 30 Jahren, irgendwie kam es ans Licht, dass er zwei reiche Onkel hatte in Amerika und dass er der alleinige Erbe sein sollte dieses Multimillionärs-Dollar-Konzern. Er erschrak. Es war ihm ein Schock. Ihm war es bange ums Herz. Er sagte, Mensch, könnte da wohl etwas anderes hinterstehen, als was ich dachte. Und er erkundigte sich. Und es gelang ihm, diesen Advokaten in Amerika zu erreichen. Der ließ ihn wissen und sagte, deine zwei Onkel sind gestorben und du warst der Erbe. Er sagt so, auf alle Fälle, koste was es wolle, das will ich haben. Der Advokat ließ ihn wissen, der Staat hat das übernommen. Da war kein Erbe. Ja, sag dem Staat, ich bin noch hier. Ich hab's nie gehört. Ich hab's nicht gewusst. Der Mann trat in Verbindung mit dem Staat, mit der Obrigkeit. Und das Ende vom Lied war, jetzt nach über 30 Jahren ist alles hinfällig. Das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Diese Geschichte ist nur ein finstre, dunkle Vergleich mit dem himmlischen Erbe, mit dem, was Gott mit ihnen vorhat, in dieser und in jene Welt.
und für alle Ewigkeit in der Verdammnis, wenn sie sagen, welch ein Narr war ich. Und in der Hölle, wenn sie auf und ab spazieren gehen, nicht mit ihren Füßen vielleicht, auf dem Bauch wie ein Wurm in den Feuerflammen und sagen, welch ein Narr bin ich gewesen. Das ist die größte Chance, das höchste Glück, die größte Herrlichkeit mit Füßen getreten habe. Ich muss doch ein Verrückter gewesen sein. Der Teufel muss mich doch besessen haben in meinem Kopf, dass ich solch etwas von mir weisen konnte. Gott hat sie ersehen vor Grundlegung der Welt. Und wer ist der Gott? Der Schöpfer Himmels und der Erde, von dem wir uns kein Bild machen oder vorstellen können. Und er hat sich offenbart in seinem einzigen Sohn, Jesus Christus, durch den Heiligen Geist und hat sie erwählt, prädestiniert. Er hat sie auserkoren, sie auserwählt. Können Sie sagen, aus Millionen Menschen, warum ich, Herr? Was hast du in mir gesehen? Warum ich? Das werden wir fragen für alle Ewigkeit. Warum soll ich so teuer und wert sein? Und dann wird die Antwort erklingen, weil mein einziger Sohn für dich gestorben ist. Und weil ich ihn für dich gegeben habe, bist du so teuer und wert in meinen Augen. Weil ich dich nicht gekauft habe mit Silber und Gold, sondern mit dem teuren Blut meines Sohnes, der den Kreuzestod auf Golgatha erlitten hat. Seinetwegen bist du mir so teuer, lieb und wert. Und wie reagieren sie darauf? Bedeutet ihnen das Dreck gar nichts? Die wichtigste Sache, die es gibt, bewegt ihr Herz gar nicht? Leben sie einfach so weiter? Kann man verstehen, dass es eine Hölle gibt. Und eine ewige Hölle. Und Verdammnis. Der solch ein Heil von sich weist, hat nichts als Höllenqual verdient. Das ist der erste Punkt, der uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, der uns erkannt hat, da sich schon für uns gegeben hat und gesagt hat, wenn ich den Himmel und die Erde geschaffen habe, dann soll mein Sohn sterben für diese Person. Für sie, für dich. Und wie die Frau in Dorban nicht schlafen konnte, voller Glück, und sagen, wie ist das möglich, dass gerade ich eingeladen bin, solches Geschenk beschenkt werde, dass die Erlösung und das Heil und das Christsein so uns das Herz erfüllt. Dass das schon ein Vorgeschmack des Himmels ist. Und dann sagt uns unser Text, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet. Die hat er verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes. Müssen wir uns fragen, was bedeutet das, dass er uns verordnet hat? Er hat uns verordnet. Vor dem ich sage, was das Wort heißt im Grundtext, möchte ich Ihnen sagen, dass dieses, dass er uns ersehen hat vor Grundlegung der Welt, nicht zwingend ist. Genauso wie ein junger Mann, wenn er zum Mädchen geht und sagt, ich will mich mit dir verloben, kann er sie nicht dazu zwingen. Es ist ihre freie Entscheidung. Sie kann Ja sagen und sie kann Nein sagen. Oft sage ich es gut, ein kluges Mädchen, wenn sie nicht gleich Ja sagt. Zu billig sollen die Mädchen auch nicht sein. Ein wahres Mädchen und eine Jungfrau ist ja nicht nur ein Fädekauf. Das heiraten auch nicht. Aber sie muss die Entscheidung treffen und die Wahl. Ja oder nein. Und es ist gut, wenn sie sich gut überlegt, ob sie bereit ist, mit dem Mann durch dick und dünn zu gehen. Und ihr ganzes Leben mit dem zu verbringen. Keine kleine Sache. Wie dem, der die verkehrte Wahl getroffen hat. Und ich hörte mal, hier in Deutschland war eine Frau, die hat einen furchtbaren Trunkenbold in die Hände bekommen. Und das war wie Hölle auf Erden. Ging sie zu einem Pfarrer. Der hatte auch eine laute Stimme wie ich, aber ich werde Ihnen nicht sagen, wer. Da sagt er, liebe Frau, ich hätte nichts gerne und liebe nichts besser, als dass ich Sie mal mit einem glücklichen Mann trauen könnte. Einige Pfarrer können vieles sagen. Vieles. Und dann hat sie ihn geschieden und es war diesem Pfarrer geschenkt, um sie zu trauen mit einem anderen Mann. Wieder Hochzeit gehalten, zum Zweiten. Woher sie die Erlaubnis hatten, weiß ich nicht. Wohl nicht aus der Bibel. Und ihr Gelübde sind sie auch nicht treu geblieben, in guten und schlechten Tagen. Nur der Tod soll uns trennen. Aber heute geht schon leichter, nicht? Dann erzählte sie mir, oh, es tut mir leid. Ich bin von dem Regen in die Traufe gekommen. Und der zweite Mann war doch schlechter als der erste. Schlechter als der erste. Ja, so kann es einem Menschen ergehen. So kann es einem Menschen ergehen. Was wir brauchen, ist Jesus Christus in unserem Leben und nicht die zweite Frau. Und nicht den zweiten Mann. Wenn wir Jesus verkaufen für was anderes, werden wir bedrückt wie der Judas Ischariot. Und dann ist nur noch ein Weg für uns, ein Ende zu machen von dem Elend. Aber das ist nicht nur das ist nicht das Ende. Ich rate Menschen, tut das bloß nicht, weil das ist nur der Beginn vom Elend. Bleiben Sie weg aus der Hölle, solange Sie können. Weil da ist das Leid noch tausendfache Größe als hier auf Erden. Ihre freie Entscheidung. Aber mit Gott können Sie keinen Fehler machen. Den können Sie blindlings vertrauen. Er ist kein Narr. Er ist kein Esel. Das ist der Gott der Herrlichkeit, Schöpfe Himmels und der Erden, Richter der Lebendigen und der Toten. Mit dem können Sie nicht verkehrt gehen. Mit dem ihm Ihr Leben anzuvertrauen, ihm Ihr Leben ganz hinzugeben, auszuliefern, Ja zu sagen, ist das Klügste, was Sie tun können in dieser Welt. Es wird Ihnen nie gereuen für Zeit und Ewigkeit. Aber nun zum zweiten Punkt. Er hat uns verordnet. Was bedeutet das Wort verordnet? Prophorizo im Griechischen, das bedeutet vorherbestimmt. Im Voraus entschieden. Nun, der zweite Punkt hat Gott für uns entschieden. Für die, die ihm sein Ja geben, hat er schon festgelegt, entschieden, daran haben sie keine Wahl. Ob sie wollen oder nicht, daran können sie nicht rütteln und rühren. Er hat entschieden, dass die, die ihm ihr Ja geben, dass die vorherbestimmt sind, voraus entschieden hatte, dass sie seinem Sohn gleich sein sollten. Gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes. Was bedeutet das? Nichts anderes in unserer Sprache, als dass wir, die wir Christen sind und Gotteskinder sind und das Heil erlebt sein, dem Ebenbilde seines Sohnes gleich sein. Und was bedeutet das? Seinem Ebenbilde gleich sein. Da haben wir das griechische Wort Eikon, und das bedeutet Bild oder gleich sein oder gleichen. Es bezeichnet eine plastische Darstellung, ein Bild, zum Beispiel eines Menschen, aus Gold, Silber oder irgendein anderes Material, das ein Bild trägt von einem Herrscher, so wie eine Münze, ein eingeprägtes Brustbild eines Herrschers trägt. Sie wissen, was eine Münze ist. Da haben Sie ein Bild an dieser Seite und ein Bild an der anderen Seite. Vielleicht das Bild eines Herrschers. In England der Königin. Ihr Bild auf dieser Münze. Und hier heißt es, dass Sie in Ihrem Leben, dass Sie wie eine Münze sind mit dem Bild Jesu Christi drauf. Dass der Mensch, der sie anschaut, Jesus in ihnen sieht, den Sohn Gottes, von beiden Seiten. Die gute Seite und die schlechte Seite. Das Bild des Sohnes Gottes trägt. Das hat Gott verordnet, vorherbestimmt. Das hat er entschieden voraus, so muss ihr Leben sein. Wer sie anschaut, muss das Bild Jesu Christi sehen. Und dann geht es noch etwas tiefer. Ein Bild ist nur ein Bild, was darauf gepresst ist. Aber dass das Ebenbild in ihnen ist, der Charakter, das Wesen, die Liebe, die Natur, dass sie nach ihm arten. So wie ein Kind
dem Vater oder der Mutter ähnlich ist. Und nach der oder nach dem artet, dass das so in ihrem Leben ist. Kapieren Sie das? Verstehen Sie das? Hier wurde von Erweckung geredet, vom vorigen Redner. Denken Sie, dass wenn dieses stimmt in Ihrem Leben von dem, was Gott sagt, dass es keine Erweckung geben sollte in dieser Welt? Wenn Männer und Frauen und das deutsche Volk das Bild Jesu in ihnen sieht, das reicht tiefer als eine gute Predigt. Das wird mir schaffen, in ihrer Arbeit, in ihrem Büro, wo sie sich befinden und unter ihren Nachbarn und Verwandten und Familie, Mann oder Frau, Kinder oder Eltern, als manches andere. Und sei es das frommste Reden. Und das ist ein Muss. Wer Ja sagt zu Gott, zu dem, dass er ihn erwählt hat vor Grundlegung der Welt, sagt Gott, nun habe ich bestimmt, dass du, mit dem ich mich verlobe, so seist wie mein eingeborener Sohn. Sein Bild, seine Natur, sein Wesen muss in dir zu sehen sein. Und wie eine Münze, darf ich wieder sagen, an beiden Seiten. Und wir sagen, der Mensch hat eine gute Seite und eine schlechte Seite, dass sogar die schlechte Seite ein Bild ist des lebendigen Sohnes Gottes, dass Jesus in ihnen zu sehen ist. Nun eine Pause. Und in dieser Pause fragen Sie sich, stellen Sie sich selbst diese Frage und überlegen Sie sich, ob bei Tag und bei Nacht Jesus in Ihnen zu sehen, zu hören und zu lesen ist. Ich weiß von einem Mann, der Christ war, der ging zu einem anderen Land und wollte den Missionaren dort helfen. Und dann war unter den Eingeborenen und sagte, ich bin gekommen, euch zu helfen, beizustehen. Ich bin ein Christ und ich möchte auch was schaffen unter euch, Heiden. Ich möchte auch was bauen. Und nach einiger Zeit sagte, ich möchte ihnen ein Fest machen, den Eingeborenen dort. Die lieben eine bestimmte Speise sehr gern und sagte, ich möchte ihnen mal ein Fest machen, dass sie sich von dem satt essen könnten. Und dann hat er eine gute Rede gehalten, ihnen gesagt, der Grund, warum er das getan hat, wie ein frommer Christ. Und dann, wenn Sie etwas sagen sollten, könnten Sie es tun. Und dann stand eine, der Heiden, auf und der arme Übersetzer. Was sagt man? Übersetzer? Translator? Übersetzer. Der wusste nicht, was zu sagen. Weil dieser stand auf und sagt, wir möchten dir sagen, dass in unseren Augen bist du ein Verrückter. Du benimmst dich wie ein Verrückter. Warum?
Sie sagten, wir haben noch keinen Menschen gesehen, der so ungeduldig wird wie du.
Wir haben noch keinen getroffen, wenn ihm etwas über die Leber läuft,
der so reagiert wie du.
Wir haben noch keinen gesehen, der so ärgerlich wird, wenn es nicht nach seiner Pfeife getanzt wird. Das sagten die Heiden
dem Christen. Der Fromm kam aus christlichem Abendland, um die heidnischen Völker zu missionieren. Sie sahen nicht das Bild Jesu, sondern etwas anderes.
Seine traurige Sache, wenn unter Gläubigen, Missionaren und Gotteskindern nicht das Ebenbild des Sohnes Gottes zu sehen ist, nicht die Herrlichkeit Jesu zu sehen ist und sein Glanz, sondern das Bild des Satans, des Teufels. Wie sehen Sie aus? Wie Jesus oder wie der Teufel? Schauen Sie sich mal schnell im Spiegel an, wenn Sie beleidigt sind und wenn Sie schimpfen, wenn Sie ärgerlich sind. Schauen Sie nur mal Ihre Augen im Spiegel an. Die sehen aus wie die giftigste Schlange in Afrika, eine Mamba, wenn die Augen funken. Wir sollen aussehen wie Jesus und nicht wie die Eingeborenen sagten, wie ein Verrückter. In anderen Worten, wie ein Teufel. Wes Bild tragen wir? Wes Bild haben wir getragen bis jetzt? Können die Menschen, die uns am nächsten sind, jung und alt, Eltern, Kinder, Nachbarn,
können sie bezeugen, dass sie das Bild Jesu in uns gesehen haben? Oder können sie von etwas anderem reden?
Unsere Freunde, unsere Kameraden, mit denen wir auf und ab in den Straßen gehen, was haben sie gesehen in uns?
Werden sie uns verdammen am Tage des Gerichts und sagen, du hast uns nur den Teufel gezeigt? Und warst auserkoren, auserwählt von Gott,
vor Grundlegung der Welt,
und hast uns ein anderes Bild gebracht? Lieben Freunde, lasst uns heute Abend mal vor diese Tatsache stellen.
Wes Bild tragen wir? Des Sohnes Gottes oder des Teufels?
Wir wissen ja, was die Bibel sagt. Man redet so leichtfertig, ja, es tut mir leid, ich bin wirklich fleischlich geworden. Ich hätte nicht fleischlich werden sollen. Die Bibel redet sehr oft vom Fleisch, vom Fleischlichen. Sie sagt auch im Römer 8,
fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Der fleischliche Christ, der muss damit rechnen, dass sein Ende der Tod sein wird.
Und was ist fleischlich sein? Es wird uns aufs Beste geschildert im Galaterbrief Kapitel 5. Offenbar, Vers 19, sind die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hade, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Hass, Mord, Rotten. Was sind Rotten? Das sind Menschen, die in einer Gruppe sind und meinen, sie sind besser als andere. Das sind Rotten. Hat nichts mit Ratten zu tun, aber sind vielleicht vom selben Geschlecht. Tragen viele Krankheiten mit sich, wie neulich in Indien auch. Haben ja die Ratten dort eine Krankheit verbreitet. Saufen, fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn dieses doch von allen ganz so klar herabgesagt würde und in allen Gemeinschaften und Kirchen, dann würde vielleicht mancher reine Bahn machen und sich bekehren. Und der nicht mit Gott in Ordnung bist und eine falsche Hoffnung hat und meint, er wird im Himmel enden, und welch ein Schock, wenn er sich in der Hölle befindet. Die solches tun, gibt es Zank in ihrem Leben? Gibt es Streit? Zwietracht? Neid? Zorn? Haare? Das ist das Bild des Teufels, das in uns gesehen wird. Dann sind wir dem Bilde des Teufels gleich, der Vater der Lüge ist und der Vater der Lügner. Wenn jemand lügen kann und er betet das Vaterunser, der betet nicht zu Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern er betet den Teufel an. Das ist sein rechter Vater. Aber die Frucht des Geistes, das ist nun das Bild Jesu. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, Reinheit. Das ist das Bild Jesu. Und dazu sind sie bestimmt. Das hat Gott so verordnet. Da können sie nicht dran wählen. Daran können sie nicht rütteln und leiden. Da fragt Gott nicht, gefällt es dir oder nicht. Wenn du ihm Ja gesagt hast, dann sagt er, wer A sagt, muss auch B sagen. So muss das Leben sein. Ich will nur das Bild meines Sohnes in euch sehen. So dass nun kommt das, was erstaunlich ist. Erstaunlich. Man kann das fast nicht kapieren, dass solches möglich ist. Auch dass derselbe, das ist Jesus Christus, sein Sohn, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott will, dass Jesus, sein Sohn, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und die Brüder dürfen nicht fehlen. Und hier in der griechischen Sprache, die Brüder sind vom selben Mutterschoß. Die gleichen Verwandten. In der Ewigkeit, vor Himmel und Erde und die himmlischen Heerscharen, will Gott haben, dass Jesus der Erstgeborene ist, Erstgeborene unter seinen Brüdern, dessen Augen sind wie Feuerflammen, dessen Haupt leuchtet heller als die Sonne in ihrer Macht, wenn sie scheint in ihrer Macht, der soll der Erstgeborene sein unter seinen Brüdern. Wir sollen deine Brüder heißen. Wir sollen deine Brüder nennen. Wir sollen Fleisch von seinem Fleisch sein und Bein von seinem Gebein. Als Adam die Augen aufgingen und er die erste Operation hatte in dieser Welt von Gott selbst, hat Gott ihn auf seine Seite die Rippe genommen und Eva gemacht. Als Gott ihm die Eva bereitete, war er fest am Schlaf. Ich sage den jungen Männern immer,
gesegnet ist der, der keine schlaflose Nächte wegen ein Mädchen hat, sondern fest schlafen kann. Der ist gesegnet. Der andere ist ein geplagter Mann. Und natürlich so mit den Mädchen auch. Und Gott brachte einen tiefen Schlaf über den Adam. Und dann die große Operation. Und als er die Augen öffnete, als er wachte, da sah er Eva. Da sagte, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Das ist Bein von meinem Bein. Und nannte sie Männin, denn sie ist aus ihm geboren. Wenn Jesus einmal die Augen aufgehen in Jenseits und er sie sieht, wird er ausrufen wie der Adam, das ist Fleisch von meinem Fleisch, das ist Bein von meinem Gebein. Und wenn er ihr Leben sieht, und wenn er ihr Bild sieht, wird er das sagen, wird er das ausrufen, oder wird er sagen, ich kenne die nicht, weichet von mir, ihr Übeltäter, ihr seht wie der Satan aus. Ihr seid nicht mein Fleisch und mein Gebein. Das will Gott. Und wenn wir ihm das Ja-Wort gegeben haben und es ernstlich meinen, lässt er uns mit unserem dreckigen, falschen, bösen Art nicht einfach dahin leben, sondern er züchtigt uns, wenn es nicht gut geht. Im Hebräer 12, Vers 11 heißt es, alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Können wir sagen, wir danken Gott, dass denen, die ihn lieben, alles zum Besten dient. Alles zum Besten dient. Und es ist nur seine Liebe, Treue und Güte, wenn er eingreift und sagt, mein Kind, halt. Und wenn er uns züchtigt, vielleicht waren wir unartig, wie unartige Kinder. Vielleicht haben wir gesündigt. Dann sagt er, halt, nicht so, das duld ich nicht. Ein schottischer Autor mit dem Namen George MacDonald. Ich habe schon MacDonalds gesehen hier in Deutschland. MacDonalds. Er gehört wohl nicht zu denen. Aber dieser schottische Autor erzählte eine Geschichte. Eine Frau, die eine große Tragödie erlebte in ihrem Leben. Ihr Schmerz, der Schmerz war so zermürbend und ihre Not so bitter, dass sie ausrief, ich wünschte nie geboren zu sein. Mit geistlicher Unterscheidung antwortete ihre Freundin, meine Liebste, du bist noch nicht völlig gestaltet. Du wurdest nur geschöpft. Und dieses alles ist des Schöpfers Prozess. Lass Gott deine Nöte in die Hände nehmen und aus dir etwas machen zur Ehre seines Namens. In anderen Worten, dass du dem Sohne Gottes gleich wirst. Und dadurch wird dein Herz warm werden und du wirst anderen Menschen zum Segen sein. Gott muss oft mit harter Hand eingreifen, denn zu viel ist auf dem Spiel. Davon können wir nicht weglaufen. Da müssen wir uns beugen und sagen, oh Herr, ich kann nicht anders, ich beuge mich. Ungehorsam zu sein, lieben Freunde, kostet mehr als
tausendfache Gehorsam. Aber es ist Gottes Güte, Liebe und Treue, wenn er eingreift in unserem Leben. Lasst uns uns Liebe selbst beugen und dem Herrn das Ja-Wort geben, nicht widerspenstig sein, dass er Druck ausüben muss und Gewalt, bis wir uns beugen, sondern dass wir ihn schnell und schnellstens sagen, Herr, ich beuge mich. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Gestalte mich, schöpfe alle Kreaturen, schaffe das auch in mir, dass das Bild Jesu Christi in mir zu sehen sei. Und wenn dann noch was vom Teufel in Ihrem Leben ist, kommen Sie zu Jesus Christus jetzt und heute Abend und bereinigen Sie Ihr Leben. Tun Sie Buße. Kommen und bekennen Sie das. Und sagen, Gott, jetzt nicht nach Gefühlen, aber nach meinem Wort. Ich gebe dir das Ja-Wort. Wie kann ich einst vor dein heilig Angesicht bestehen, wenn das, was du vorher bestimmt hast mit mir, nicht in Erfüllung gegangen ist? Und wenn ich nicht zu denen gezählt werden kann, von dem es heißt, der Erstgeborene unter seinen Brüdern. Welch ein hohen Ruf! Welch ein hohen Ruf! Dazu sind wir berufen. Das ist keine kleine Sache. Das fordert unser alles. Lasst uns beten. Dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast uns aufs Neue gesagt, die Augen geöffnet, dazu, dass du uns vor Grundlegung der Welt und einen jeden ganz persönlich ersehen hast, vor Grundlegung der Welt, dass wir dem Bilde deines Sohnes gleich sein sollten in dieser Welt für Zeit und Ewigkeit. Und dass dein Sohn der Erstgeborene sei unter seinen Brüdern, dass wir seine Brüder genannt werden sollen. Nun, Herr, du weißt, ob wir so gelebt haben in der Vergangenheit, ob wir dementsprechend gewandelt haben, ob Freund und Feind das Bild Jesu in uns sehen konnten, an beiden Seiten ganz klar und nicht nur eine Äußerlichkeit, sondern das ist das Wesen, die Natur, der Charakter unseres Daseins ist. Schenke, Herr, dass wir Ohren haben zu hören und das begreifen. Und dass wir heute Abend etwas deswegen tun und dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergehen lassen. Amen.